Liebe Brüder und Schwestern, herzlichen Dank für die Einladung, heute Abend bei Ihnen einen Vortrag zu halten zu dem Thema die Herausforderung des Islam heute. Ich möchte aber diesen Vortrag mit einem Wort Gottes beginnen, so wie es im Johannesevangelium im 3. Kapitel im letzten Vers, Vers 36 steht. Und dieser Vers ist eine Zusammenfassung des Vortrags, so dass Sie es als Thema, als Leitgedanken verstehen können. Dort sagt der Evangelist, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wir leben in aufregenden Zeiten. Der Bundespräsident hat kürzlich deutlich gemacht, dass man tolerant sein müsse. Und Professor Schimmel hat ein Buch herausgebracht, Muslimische Gebete für die Christenheit. Und Außenminister Kinkel hat in Bonn eine King-Fachhochschule eingerichtet, damit die Deutschen Arabisch lernen und Islam studieren können. Wir werden zurzeit umarmt von den Moslems. Es gibt bereits 100.000 Deutsche, die Moslems geworden sind. 80% davon sind Mädchen, die Moslems heirateten. Und deshalb ist es nötig, dass die Gemeinden vorbereitet werden auf diese Umarmung der Moslems, um weise zu werden und eine Leitung zu bekommen aus dem Wort Gottes. Deshalb bin ich gerne bereit, heute Abend eine kurze Einführung in das große Thema, die Herausforderung des Islam zu geben. Wir wollen das in einige Schichten, in einige Untertitelgruppen einteilen. Und zunächst die theologische, die biblische, die geistliche Herausforderung darstellen. Der Islam wäre ja keine Herausforderung, wenn er nicht eine große Kraft hätte. Sie wissen vielleicht, dass ein Fünftel aller Menschen heute Moslems sind. Ein Drittel aller Menschen sind Christen, Namenschristen vielleicht, aber sie haben immer noch den Namen Christen nicht abgelegt. Und ein Moslem ist dann ein Moslem, wenn er fünfmal am Tag je eine Viertelstunde betet. Das ist schon eine Herausforderung. Beten wir fünfmal am Tag, je eine Viertelstunde? Wie würde dein Tag aussehen, wenn du morgens, mittags, spätnachmittag bei Sonnenuntergang und abends je eine halbe Stunde beten würdest? Hören Sie, die Christen werden keine Kraft haben, den Islam zu überwinden, wenn sie nicht Disziplin in ihr Gebetsleben bekommen. Es genügt nicht am Sonntag und am Mittwoch alleine. Der ganze Tag soll auf Gott, den lebendigen Herrn, konzentriert bleiben. Wir dürfen die Mitte nicht verlieren. Innerhalb seiner 5 Gebetszeiten betet der Muslim 17 Gebetsgänge und im Rahmen der 17 Gebetsgänge wirft er sich 34 Mal zu Boden an jedem Tag. Und das heißt, er liefert sich 34 Mal an Allah aus. Diese Auslieferung haben Sie vielleicht schon gesehen, wenn ein Muslim anbetet und mit der Stirn den Boden berührt. Das heißt Islam, Hingabe, Auslieferung, Unterwerfung unter Allah. Ist jeder der Anwesenden ausgeliefert an Jesus? Sind wir wirklich ein Eigentum Jesu geworden? Das ist die Herausforderung des Islam. Denn Islam heißt Auslieferung. Muslims sagen, wir sind Ausgelieferte an Allah. Wir sind keine Kinder Gottes, aber Sklaven Gottes. Wir haben uns ihm unterworfen. Er kann mit uns machen, was er will. Wir gehören nicht mehr an uns selbst. Wir sind ein Eigentum Gottes. Das ist Islam. Deshalb wäre es oberflächlich, den Islam bloß abzuschieben. Wir müssen ihn verstehen und überlegen, was haben wir und was haben sie? Warum hat der Islam so eine große Überzeugungskraft? Wir sollten allerdings den Islam nicht idealisieren, denn der Muslim betet nicht freiwillig, sondern er muss. Das Gebet im Islam ist ein Gesetz. Der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Das Gesetz verlangt, dass er betet 5-mal am Tag. Es ist nicht die Frage, ob er will, ob er jetzt innerlich dazu aufgelegt ist, ob er ein Bedürfnis hat zu beten. Nein, das ist Gesetz. Der Islam ist eine Gesetzesreligion. Und er denkt, wenn er betet, bekommt er Vergebung seiner Sünden. Jetzt ist gerade der Fastenmonat mit zu Ende gegangen. Wenn er fastet, denkt er, werden seine Sünden ausgewischt. So kam zu Mohammed ein Mann und sagte, Mohammed, ich habe gesündigt. Worauf Mohammed zu ihm sagte, bete 3-mal. Worauf der Mann zu ihm sagte, Mohammed, ich habe Ehebruch begangen. Worauf Mohammed zu ihm sagte, bete 3-mal. Worauf der Mann zu ihm sagte, Mohammed, du hast geschlafen, du hast nicht aufgepasst. Ich habe wirklich Ehebruch begangen. Worauf Mohammed zu ihm sagte, bete 3-mal und wenn du Abu Dhal heißt. Nicht so ist das im Islam. Wenn einer sündigt, dann betet er 3-mal, dann ist die Sache ausgewischt. Nicht? Das ist eine Werkgerechtigkeit und heißt, die guten Taten vertreiben die bösen Taten. Sie haben weder eine Ahnung von der Tiefe der Sünde, von der Größe der Sünde, noch von der Notwendigkeit einer Versöhnung. Im Islam gibt es den Gedanken vom Heil Gottes nicht. Das Wort Heil steht nicht ein einziges Mal im Koran. Es gibt keinen Heiland, den meinen sie nicht zu brauchen. Sie meinen, ihr Heil selber bauen zu können durch Beten, Fasten, Wallfahrten, Opfern, durch ihre gute Taten. Es ist eine Werkgerechtigkeit. Sie meinen, am Tage des Gerichtes bringt Allah große Wagen und dann kommen auf die eine Waagschale die guten Taten und auf die andere Waagschale die bösen Taten und dann werden die abgewogen und der geht ins Paradies, der etwas zu bieten hat. Sie kennen weder Gott noch sich selbst und meinen immer noch, etwas Gott bieten zu können. Deshalb ruft der Muezzin jeden Morgen auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Gebet ist besser als Schlaf. Sie meinen, wenn man betet, hat man Erfolg. Meinen wir das auch? Wie ist das bei uns? Beten wir besonders, wenn wir ins Krankenhaus müssen oder wenn wir Prüfungen haben? Da wird intensiv gebetet. Aber sonst? Wir sollten einmal den Epheserbrief lesen, Kapitel 1, Vers 3, wo es heißt, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allem himmlischen Segen in Christus Jesus. Wir beten nicht, damit wir gesegnet oder gerettet werden, sondern wir beten, weil wir gerettet worden sind. Wir danken, weil wir gerettet worden sind. Wir haben in Christus bereits allen Segen empfangen, wir müssen ihn nur im Glauben abholen. Das Geheimnis unseres Gebets ist der Dank. Das Geheimnis des Gebets im Islam ist das Ringen mit Gott, damit er segnet. Je mehr er betet, meint er, desto mehr würde er Segen empfangen. In Jesus haben wir bereits allen Segen aus allen Himmeln empfangen. Ein völlig anderer Gott und Geist. Wenn man den Muslim fragt, wer ist denn der Allah, an den du dich ausgeliefert hast? Wer ist denn dein Gott? Erzähl mir doch mal, wen betest du an? Dann lächelt er und sagt, Allah. Allah, den kann man nicht beschreiben. Jeder weiß, dass er da ist, aber Allah kann man nicht beschreiben. Allah ist größer, als dass man ihn darstellen oder beschreiben könnte. So hören Sie auch im Fernsehen immer wieder bei arabischen oder islamischen Filmen den Ruf Allahu Akbar, wo es heißt in Arabisch Gott ist größer, wo die Moslems in Freude oder in Leid, in Krieg oder in Frieden immer wieder schreiben, Allah ist größer. Allah ist reicher als alles Gold und Silber. Allah ist stärker als alle Atom- und Wasserstoffbomben. Allah ist schöner als der schönste Sonnenuntergang. Allah ist immer das ganz andere. Jeder Gedanke, den man denkt, ist ungenügend. Allah ist größer. Allah kann nicht verstanden werden. Man kann Allah nicht umfassen mit seinem Verstand. Sonst wäre der Verstand größer als Allah. Deshalb bleibt Allah der ferne, große, unbekannte Gott, den keiner erreichen, verstehen oder umfassen kann. Sie kennen keinen persönlichen, nahen Gott, sondern nur den Gott, der alles weiß und alles sieht und alles hört und alles kann und alles determiniert und der wie ein Supercomputer die gesamte Welt steuert und jedes Leben vorprädestiniert hat. Man kann ihn nur fürchten und anbeten. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Aber in Christus ist uns die Fülle aller Weisheit geschenkt worden. Man kann natürlich an einem solchen Abend nicht sämtliche Themen ausloten, aber eines kann man sagen, was der Koran sagt, wer Allah niemals sein kann. Es ist eine unvergebbare Sünde, wenn man sagt, Allah ist eine Dreieinigkeit. Wer sagt, Gott ist drei oder Gott ist einer aus dreien, geht islamisch gesehen garantiert in die Hölle und kommt nie wieder heraus. Denn das islamische Glaubensbekenntnis sagt, es gibt nur einen einzigen Gott und keine Einheit aus Göttern. Und wer Gott einen Gesellschafter oder Teilhaber zur Seite stellt, der begeht Blasphemie. Hier kommt besonders das Elend, das eine christliche Sekte gesagt hatte, die Dreieinigkeit der Christen besteht aus Vater, Mutter und Sohn. Als Mohammed das hörte, hat er sich geäkelt und gesagt, so eine Schande. Die Christen behaupten, Gott hätte mit Maria geschlafen und von ihr ein Kind gezeugt. Und so kam bei ihm die Idee, dass es eine scheußliche Angelegenheit ist, von der Dreieinigkeit zu reden. Deshalb, wenn Sie mit einem Moslem reden, müssen Sie ihm klar machen, nicht eine einzige christliche Kirche glaubt so einen Nonsens. Die Dreieinigkeit ist nicht Gott, Maria und Jesus. Das sagt keine Kirche auf der ganzen Welt. Das war eine christliche Sekte. Und dann können Sie dem Moslem sagen, ja, du hast recht, das gibt's nicht. So eine Dreieinigkeit glauben wir nicht. Wir glauben an Gott und sein Wort und an seinen Geist, an eine geistliche Dreieinigkeit, nicht an eine biologische Vereinigung von Gott und Maria. Deshalb denken Moslems, Christen glauben so einen Nonsens und äckeln sich von ihnen. Und aus dem Grunde darf Gott niemals ein Vater sein. Wer sagt, Gott ist ein Vater, da sträuben sich den Moslem die Nackenhaare. Es ist undenkbar, dass Gott ein Vater ist, weil sie das biologisch verstehen und nicht geistlich. Aber damit haben sie Jesus nicht verstanden und können ihn nicht verstehen. Denn das ist ja die Botschaft Jesu Christi, dass Gott unser Vater ist. Der hat uns nicht gelehrt zu beten zu Elohim oder zu Jahwe oder zu Jehova und nicht einmal zu sich selbst, sondern unser Vater im Himmel. Das ist unser Gebet. Und Jesus brachte uns damit den nahen Gott, den persönlichen Gott, der in der Form, der rechtlichen Form der Liebe sich auf ewig an uns gebunden hat. Gott ist unser Vater, der Allmächtige ist unser Vater. Wenn das ein Mensch begriffen hat, ist er nicht mehr ein normaler Mensch. Dann ist er ein Kind Gottes geworden. Denn Sie haben etwas, was kein Moslem hat. Sie haben persönlichen Kontakt zum lebendigen Gott. Sie können mit Gott reden. Sie haben einen nahen Gott. Einen Gott, der hat sich an sie gebunden. Selbst wenn einer ein verlorener Sohn ist und eine verlorene Tochter, bleibt der Vater Vater und wartet auf sie. Und vielleicht wartet er auf den verlorenen Sohn und die verlorene Tochter noch mehr als auf die 99 Gerechten, die meinen, der Buße nicht zu bedürfen. Gott ist unser Vater. Wenn Sie alles vergessen von heute Abend, vergessen Sie das nicht. Gott ist dein Vater. Das ist die Botschaft Jesu Christi. Kein Muslim kann das wissen. Kein Muslim kann das denken. Kein Muslim kann das aussprechen. Wenn er das ausspricht, meint er, er käme in die Hölle. Und er meint, alle Christen in dem Raum würden alle in die Hölle fahren, weil sie sagen, Gott ist unser Vater. Nun, Wir wissen, dass durch Jesus, der 186 Mal vom Vater in den vier Evangelien geredet hat, die Moslems glauben auch an Jesus. Es gibt 100 Verse im Koran, die über Jesus reden. Oh, der Islam ist eine fromme Religion, eine nachchristliche Religion. Mohammed hat sich sehr mit Jesus beschäftigt. Er hat akzeptiert, was ihm gefiel, und er hat verworfen, was ihm nicht gefiel. Moslems glauben an die Geburt Christi von der Jungfrau Maria ohne Zutun eines Mannes. Das ist nicht nur ein christlicher Glaube. Allerdings sagen sie, Christus ist in Maria durch Gottes Wort geschaffen worden, nicht geboren. Er ist nicht Gottes Sohn, sondern er ist ein Sklave Gottes und ein Sohn der Maria. Er ist ein Geschöpf. Und deshalb können sie an die Wunder Jesu glauben und an die Himmelfahrt Jesu und glauben, dass Jesus lebt. Das alles können sie glauben, aber sie glauben nicht, dass Gott Mensch wurde in Jesus und dass dieser Mensch Jesu als Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist. Sie leugnen die Geschichtstatsache der Kreuzigung Jesu. Damit sehen sie, was Satan eigentlich von Jesus alles akzeptieren kann. Er kann den Menschensohn begreifen, er kann die Wunder begreifen, Wundergläubigkeit ist noch lange keine Bekehrung, und er kann sogar an die Wiederkunft Christi glauben, bloß nicht, dass Gott am Kreuz uns mit sich selbst versöhnt hat, im Tode seines Sohnes. Das bedeutet, kein Moslem hat Vergebung seiner Sünden. Denn wer den Gekreuzigten ablehnt, verhärtet sich selbst gegen das vollendete Heil in Christus. Und das ist das Zweite, was sie haben und was kein Moslem hat. Sie haben Vergebung ihrer Sünden. Nicht, weil sie gut sind oder weil ich gut bin, sondern weil wir böse sind. Aus Gnaden sind wir gerettet worden. Sie haben die Gewissheit der Vergebung ihrer Sünden. Sie können fröhlich sagen, mir sind meine Sünden vergeben worden aus Gnaden. Kein Moslem kann das sagen. Wenn man einen Moslem fragt, wie ist das, hast du Vergebung der Sünden? Sagt er, natürlich, ja. Gott ist der Vergebende, Allah steht 111 Mal im Koran, dass er immer vergibt. Und wenn sie aber fragen, bist du sicher, dass er dir vergeben hat? Ja, inshallah, sagen sie, wenn er will. Ob er will, das wissen sie nicht. Und dann sagen sie, vielleicht. Und dann sagen sie, vielleicht einige meiner Sünden. Aber ob er alle Sünden für immer ganz vergeben hat und vergessen hat, das weiß kein Muslim. Deshalb hat er Angst vor dem Tage des Gerichts. Sehen Sie, wir haben einen persönlichen Gott. Gott ist unser Vater. Wir haben das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt weggetragen hat. Auch die Sünde der Moslems. Jesus muss nicht nochmal für die Moslems extra sterben. Aber sie wissen es nicht. Sie lehnen es ab. Sie sagen, er ist nicht gestorben. Er ist nur so erschienen, als ob er gestorben wäre. Die armen Christen meinen immer, er sei gestorben, aber das war eine Fata Morgana. In Wirklichkeit ist er nicht gestorben. Das kommt daher, dass es im Islam keinen Heiligen Geist gibt. Zwar steht 23 Mal im Koran etwas vom Geist Gottes oder vom Engel Gabriel, der als der Geist Gottes verstanden wird. Aber dieser Geist ist nicht der Geist aus Gott und ist nicht Gott in Person, sondern er wird als ein geschaffener Geist verstanden, als der Engel Gabriel. Wenn einer von Ihnen geistlich denken kann, weiß er in dem Augenblick alles über den Islam. Das bedeutet, im Islam gibt es keinen Heiligen Geist. Ja, und deshalb können Sie Gott nicht erkennen. Niemand kann Christus einen Herrn heißen, außer durch den Heiligen Geist. Der Geist ruft, Abba, lieber Vater. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sehen Sie, Martin Luther hat im dritten Glaubensartikel treffend formuliert, ich glaube, hat er dort gesagt, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern Der Heilige Geist hat mich nicht durch Träume und Visionen, sondern durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet im rechten Glauben, geheiligt und erhalten, gleich wie er, der Heilige Geist im Evangelium, die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt und erhält im rechten einigen Glauben. Wenn es im Islam keinen Heiligen Geist gibt, gibt es auch keine Erkenntnis des Vaters und des Sohnes. Kann es nicht geben. Denn Jesus sagte, es sei denn, dass du von oben geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Deshalb, sie können den Vater nicht erkennen und den Sohn noch den Heiligen Geist, weil im Islam nur die natürliche Frömmigkeit regiert, aber nicht die Früchte des Geistes herauskommen, sondern nur Früchte des Fleisches. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich das begriffen habe, dass die Frömmigkeit einen Menschen nicht rettet. Sonst wären alle Buddhisten, alle Hindus, alle Moslems und alle Juden gerettet. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Nur der Gekreuzigte ist unsere Rettung. Wie Paulus sagte, wir aber verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Und weil die Moslems den Gekreuzigten ablehnen, kann der Heilige Geist in ihnen nicht wirken. Und deshalb haben sie auch keine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Das Geheimnis ist, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Dort ist der Heilige Geist drin. Und wer sich gegen den Sohn verhärtet, der bleibt unter dem Zorn, wie wir zu Anfang gelesen haben. Es ist ganz wichtig, dass Sie das klar haben. Der Allah im Islam ist kein Vater und kein Sohn und kein Heiliger Geist. Er ist keine Dreieinigkeit. Was ist das dann für ein Geist, wenn er nicht der Geist des wahren Gottes ist? Das ist die theologische, die biblische Herausforderung. Jetzt kommen wir zur ethischen Herausforderung, zum praktischen Leben. Und ich will 3 oder 4 Punkte nennen. Beispielsweise, die Moslems haben ein anderes Verständnis von der Ehe als wir, die Christen. Im Islam ist die Frau nur die Hälfte wert vom Wert des Mannes. Das wird im Koran sehr deutlich beschrieben. Dort heißt es, dass das Zeugnis zweier Frauen vor Gericht so viel wert ist wie das Zeugnis eines Mannes. Oder beim Erbe bekommt eine Mutter ein Achtel, wenn der Vater gestorben ist, während ihr Kleinkind, ihr Sohn, bereits ein Viertel bekommt, weil der Mann doppelt so viel wert ist wie die Frau. Und dasselbe, die Schwester bekommt nur die Hälfte des Bruders. Das heißt, die Frau steht im Islam weit unter dem Mann. Deshalb kann der Muslim auch 1, 2, 3, 4 Frauen heiraten, legal. Nicht in der Türkei, ich möchte das ganz klar gesagt haben, nicht in Tunesien. Diese beiden Länder haben die Scharia abgelehnt. Aber in den übrigen Ländern hat der Muslim die Möglichkeit zur Vielehe, wenn er das Geld hat. Das bedeutet, dass in der Ehe die beiden keine Einheit sind, sondern die Frau ist nur dazu da, viele Söhne zur Welt zu bringen. Sie geht auf in der Großfamilie und hat kein Recht an ihrem Mann. Vielmehr hat der Mann alle Rechte an ihr. Und wenn er den Eindruck hat, so steht es wörtlich in Sure 4, dass sie widerspenstig wird, hat er das Recht, sich von ihr zu enthalten. Und wenn sie weiter ihren Dickkopf durchsetzen will, hat er das Recht, sie zu schlagen, bis sie gehorsam ist. Islam heißt Unterwerfung, das zeigt sich in der Ehe. Die Frau hat sich ihrem Mann bedingungslos zu unterwerfen. Und deshalb sagte Mohammed, ich habe die Hölle gesehen und sie war voller Frauen. 90% aller Höllenbewohner sind im Islam Frauen. Und dann hat er gesagt, ich habe den Himmel gesehen und dort waren 90% aller Bewohner Männer. Denn nur die Frauen kommen in den Himmel, die eine Bescheinigung von ihrem Mann bringen, dass sie immer gehorsam waren und alle seine Wünsche erfüllt haben. Der Mann kann seine Frau entlassen, wann er will. Er kann sie dann wieder heiraten. Er kann sie wieder entlassen. Er kann sie ein drittes Mal heiraten. Aber wenn er sie dann entlässt, muss sie mindestens eine Nacht mit einem anderen Mann verheiratet sein, dann kann er sie wieder heiraten. Das ist doch keine Ehe. Das ist ein Geschäft oder wie man das nennen will. Es gäbe noch viel dazu zu sagen. Die Moslems haben keine Ahnung von dem Wort des Paulus, der sagt, die Frau soll untertan sein dem Mann in Christus. Und der Mann soll sich opfern für die Frau, so wie sich Christus für die Gemeinde geopfert hat. Was ist leichter, sich unterzuordnen oder sich zu opfern? Vom Mann wird mehr verlangt als von der Frau. Es geht gar nicht darum, wer ist der Erste und wer regiert, sondern es geht darum, wer hat die größere Liebe und wer kann mehr opfern und dienen. Dieses Verständnis der Ehe gibt's im Islam nicht. Deshalb tun mir alle die Mädchen leid, die einen Muslim heiraten, weil sie in ein völlig anderes Kulturbild hineingehen, in ein Kulturbild, das von Allah geprägt worden ist. Lassen Sie mich ein anderes Kapitel aus der Ethik, aus der Lebensform der Muslims bringen. Und zwar geht es jetzt um die Christen, die in islamischen Ländern leben. Es gibt ja etwa 15 Millionen arabisch sprechende Christen, die in arabischen Ländern leben, als Minderheiten. Und es gibt etwa 50 bis 80 Millionen Christen, die insgesamt in islamischen Ländern leben. Die wenigsten wissen, was das bedeutet. Die auf dem Balkan gelebt haben, früher, als es noch unter osmanischer Besatzung war, die können davon ein Lied singen. Und wenn wir an diese elenden Kämpfe zwischen den Serben und den Moslems in Bosnien-Herzegowina denken, dann sind wir erschüttert. Aber die meisten wissen gar nicht, warum dieses Elend so tief sitzt, der Hass über Generationen weitergegeben wurde. Weil die Osmanen jedes Jahr 30.000 bis 40.000 Christenknaben holten, die mussten abgeliefert werden, und sie ausbildeten zur Polizei der Moslems, die als die Janitscharen das ganze osmanische Reich als Polizei und Stoßkraft beherrschen mussten. Was heißt das? Stellen Sie sich vor, jedes Jahr wurden 30.000 christliche Söhne eingezogen und die wurden umgeschult in fanatische Moslems und die mussten für den Islam sterben und den Islam aufrechterhalten, jedes Jahr. Deshalb dieser entsetzliche Hass der Serben und der anderen Christen in Bosnien-Herzegowina. Der Hass ist nicht berechtigt, aber der Hass ist verständlich. Jesus sagt, liebet eure Feinde und segnet die euch fluchen. Aber wir können nicht ausloten, welches Elend die Christen in islamischen Ländern durchlitten haben im Laufe der vergangenen 50 Generationen. Denn Christen in islamischen Ländern sind Menschen zweiter Klasse. Sie dürfen ihre Kirche nicht bauen, sie dürfen ihre Kirche nicht reparieren, sie dürfen keine Waffen tragen, sie dürfen den Koran nicht studieren, sie dürfen keinen von ihren Familiengliedern aufhalten, wenn er Muslim werden will, sondern müssen ihn ermutigen, sie müssen die Moslems beherbergen und einen riesen Katalog von Bedingungen und sie müssen vor allem zahlen, eine Minderheitensteuer, die bisweilen weit über ihre Grenzen hinausgeht. Es ist absoluter Nonsens, wenn heute von Toleranz geredet wird. Solange im Koran steht, in der Surat 9, Vers 70 und die anderen, kämpft gegen diejenigen, die das Buch besitzen, bis sie unterwürfig die Steuer bezahlen. Die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes, Allah schlage sie alle tot. Das steht im Koran. Und da wird noch von Toleranz geredet. Das ist Nonsens. Wir lieben die Moslems. Aber wir lieben sie, weil sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Wir lieben sie wirklich, so wie Christus sie liebt. Aber es wäre falsch, nicht die Wahrheit zu sagen, denn eine Liebe ohne Wahrheit ist eine Lüge. Und eine Wahrheit ohne Liebe wäre wie Totschlag. Deshalb müssen wir lernen, solche Fragen wie eine andere Religion. Wir haben heute in der gesamten islamischen Welt eine Christenverfolgung ersten Ranges. Im Irak, in Ägypten, in Marokko, in Nigerien, in Indonesien, in Pakistan. Sie haben ja vorher gehört von dem Bruder, der nach Pakistan geht und davon berichtet hat, wie dort Christen erschossen wurden. Im Augenblick ist ein Gesetz in Pakistan in Vorbereitung, das sagt, wenn Christen in der Öffentlichkeit sagen, Gott hat einen Sohn, müssen sie sofort getötet werden, auf der Straße. Das Gesetz ist noch nicht im Parlament durch, aber ist in Vorbereitung. Verstehen Sie, das ist die Situation der Christen. Sie dürfen existieren in ihren Räumen, sie dürfen beten und singen, solange sie wollen, aber sie dürfen kein Wort außerhalb sagen. Sobald sie das Kreuz zeigen, dürfen sie zusammengeschlagen werden. Im Augenblick, in den letzten 7 Jahren gab es in Nigerien 13 Verfolgungswellen, bei denen etwa 10.000 Christen getötet wurden, 200 Kirchen verbrannt und 20 Pastoren und Evangelisten getötet wurden. Darüber schreibt die Presse so gut wie nichts. Das ist die Realität. Es geht darum, dass wir erkennen, der Leib Christi in der islamischen Welt wird heute geschunden wie nie zuvor. Wir haben jetzt das neue Land Palästina und wir freuen uns, dass die Palästinenser eine Selbstständigkeit bekommen. Aber die Christen in Palästina, es gibt ja unter den Arabern 10% Christen, die 10% Christen hatten sich gehofft, dass sie jetzt in einem arabischen Land frei würden. Die werden jetzt mehr verfolgt, als sie unter Israelis Schwierigkeiten hatten. Nur wegen ihrem christlichen Namen sind sie oft zusammengeschlagen worden. Die Nachrichten, die wir von dort bekommen, sind erschütternd. Denen geht plötzlich ein Seifensieder auf über die Realität des Islam, der von keiner Brüderlichkeit der arabischen Nation redet. Und dann gibt es im Islam eine Sache, die geht mir nicht den Hals hinunter. Das ist die Tatsache, dass der Muslim das Recht hat zur Lüge. Ein Muslim hat das Recht, in 4 Situationen zu lügen. Im Heiligen Krieg, das heißt im Verhältnis zu Nichtmuslims, zweitens bei der Versöhnung von Feinden, drittens ein Mann seinen Frauen gegenüber und eine Frau ihrem Mann gegenüber. Was bleibt denn da noch als Basis für ein Vertrauen? Deshalb traut keiner dem anderen über den Weg. Jeder denkt, der andere legt mich rein. Und deshalb ist der Geschäftshandel immer so voller Tricks. Da ist der Preis nie von vornherein klar für eine Sache, sondern man muss im Voraus wissen, was das wert ist. Der verlangt das Dreifache. Und dann sagt man, ja, aber ich nehme es um nur ein Zehntel. Dann sagt er, ich kriege einen Herzschlag. Worauf man sich immer nähert und zum Schluss trifft man sich irgendwo in der Mitte beim Warenwert. Wenn einer so dumm ist und den Preis zahlt, den der verlangt, dann ist er selber schuldig. Das ganze Leben ist auf Lüge aufgebaut. Und da kommen dann die Moslems und wollen einen Dialog mit den Christen haben. Die sagen doch nicht die Wahrheit, sondern die sagen, was ihnen ins Konzept passt. Die legen die Christen herein und die Christen sind nicht gewappnet. Und so haben wir heute eine Volksverdummung von Seiten der Moslems. Ganz einfach, weil die Christen nicht vorbereitet sind für solche Gespräche. Will man mit Moslems reden, muss man genau wissen, was sie denken, was sie beabsichtigen, was ihre Ziele sind. Dann kann man mit ihnen reden, aber man muss ihnen sagen, es steht geschrieben im Koran so und so. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre Wahrheit zu bekennen. Selbst ein Eid ist nicht bindend unter bestimmten Umständen. Mohammed selbst hat seinen Eid mehrere Male gebrochen. Dann muss er ein Opfer bringen. Und der Führer von Palästina, Arafat, hat offen in Südafrika gesagt, ja, den Vertrag mit Israel haben wir geschlossen, solange uns dieser Vertrag etwas nützt. Sobald Israel uns nichts mehr nützt, werden wir den Vertrag brechen. Denn auch unser Prophet hat zur gegebenen Zeit seinen Vertrag gebrochen. Im heiligen Krieg ist Lüge erlaubt, das ist keine Sünde. Man muss verstehen, dass in Sure 3, Vers 55 steht, die Juden waren listig und Allah war listig und Allah ist der listigste von allen. Was für ein Allah? Der listigste von allen. Wir müssen seine Nachfolger sein. Deshalb ist es notwendig, wenn man mit Moslems leben will und ihnen dienen will und sie verstehen will, dass man ihre Grundlinien des Glaubens und des Lebens kennt. Das ist eine andere Religion, das ist nicht unser Gott, das ist nicht unser Geist, das ist kein heiliger Geist, das ist ein unreiner Geist. Es ist absolut notwendig, dass man diese Unterscheidung erkennt. Ich will es Ihnen noch genauer sagen, und damit kommen wir zur dritten Schicht. Der Islam ist eine kollektive Gebundenheit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mit Moslems über Jesus geredet hat. Ich wünsche von Herzen, dass Sie nicht nur sich gegen den Islam verteidigen und den Moslems nicht ablehnen, sondern dass Sie die Moslems herüberlieben zu Jesus. Das ist die Schwäche der Christen, dass sie die letzten 1300 Jahre viel gegen den Islam gekämpft haben, aber ihn nie überliebten. Ich weiß nicht, wie viel sie beten. Wie viel Prozent ihrer Gebete geben sie für Gastarbeiter aus? 5%, 2%, 1%. So viel lieben wir sie. Wenn wir sie lieben, beten wir für sie. Wenn sie uns nicht wichtig sind, dann hören Sie auch nichts im Gebet davon. Vielleicht müssen wir Buße tun, um die Fremdlinge lieben und für sie mindestens beten. Sobald Sie anfangen, für sie zu beten, werden Sie merken, das ist ein eigenartiger Schlag von Menschen. Die lehnen die Bibel ab. Die sagen, die Bibel ist gefälscht. Die sagen, der Koran ist die Wahrheit. Die Bibel war auch die Wahrheit. Sie sagen, das Alte Testament und das Neue Testament war ursprünglich offenbart, Verbalinspiration, aber die heutige Form ist gefälscht. Sie sagen, die Christen sind recht nette Leute, aber die wissen nicht, dass sie allen Märchen nachlaufen. Keiner hat Vertrauen in das geoffenbarte Wort Gottes, denn sie haben den Koran zum Maßstab für die Wahrheit gemacht. Jetzt müssen Sie recht verstehen. Mohammed hat von den Juden 60% des Korans übernommen und von den Christen 8-10% des Korans. Aber er konnte ja nicht lesen und schreiben. Er war Beduin, er war Analphabet. Deshalb hat er es nur mündlich mitgekriegt und das hat er dann ins Arabische übersetzt und Gedichtform gebracht. Deshalb ist alles, was er von der Bibel übernommen hat, verdreht von vorne bis hinten und falsch. Er hat es in sein Denksystem eingebaut. Nun sagt er, alles, was in der Bibel mit dem Koran übereinstimmt, ist Wahrheit. Und alles, was nicht übereinstimmt mit dem Koran, ist Fälschung. Damit macht er die Lüge zum Maßstab für die Wahrheit. Das ist das Dämonische am Islam, dass es ein antibiblischer Geist ist, der von vorne bis hinten gegen die Wahrheit kämpft. Zweitens, wir haben gehört, dass der Islam 100 Verse hatte über Jesus reden. Wenn ich Zeit hätte, würde ich Ihnen gerne viel darüber sagen. Wir haben Ihnen hier eine Kassette Christus im Koran, wer sich dafür interessiert, das ist eine Hilfe zum missionarischen Gespräch mit Moslems. Moslems glauben also an Jesus, aber sie lehnen den Sohn Gottes ab und sie lehnen den Vater ab. Das hat eine seelsorgerliche Konsequenz und ich möchte Ihnen vorlesen, was Johannes, der Apostel der Liebe, dazu schreibt. In Kapitel 2 seines ersten Briefes, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22 bis 23. Es ist wichtig, dass Sie sich diesen Vers merken. Der Vers gibt Ihnen die geistliche Deutung des Islam. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und aus Kapitel 4, Vers 1 bis 4, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Ich möchte das so deutlich sagen, dass wir begreifen, der Islam ist ein antichristlicher Geist, weil er den Vater und den Sohn leugnet. Aber das hat Konsequenzen. Die Konsequenz ist, dass der Muslim sich selbst gegen das Evangelium verstockt. Der Islam ist keine Naturreligion, wie der Buddhismus, wie der Hinduismus. Die waren ja alle schon da vor dem Christentum. Das ist die Sehnsucht des Menschen nach Gott, das Restwissen, dass es einen Gott gibt, aber wer Gott ist, wissen sie nicht. Dann kam Jesus und hat uns offenbart, wer Gott ist. Und nachher kam Mohammed und der hat Jesus studiert. Und er hat angenommen, was ihm passte und abgelehnt, was ihm nicht passte. Und indem er das volle Evangelium ablehnte, hat er sich gegen den Sohn Gottes und sein Heil verhärtet. Der Islam ist eine kollektive Gebundenheit. Diese Art fährt nicht aus, denn durch Fasten und Beten. Sehen Sie, die christliche Weltmission hat Gewaltiges geleistet. In Schwarzafrika, in Indien, in China, in Indonesien. Gewaltige Kirchen sind da, nicht in der Welt des Islam. Warum? Ja, da geht es nicht um Vergebung der Sünden. Da geht es um Lösung von Gebundenheit. Da geht es um Befreiung von Ketten. Da geht es darum, dass der Geist Gottes über der Finsternis brütet, bis dass der Herr sagen kann, es werde Licht und dann war das Licht. Wenn Sie den Muslims helfen wollen, beten Sie, dass der Geist Gottes über den Familien oder über Einzelnen oder über Ländern brütet, bis die Herzen bereit sind, dass die Gebundenheit, die Ketten brechen. Es geht um Lösung, es geht um Erlösung im vollen Sinne des Wortes. Es geht nicht nur um ideelle, rationelle Überzeugung. Es geht um eine viel tiefere Bindung. Ich hatte einmal, wurde zu einem seelsorgerlichen Gespräch gebeten. Ein Mann hatte seine Frau erschlagen und die Frau erschien ihm nachts und hat ihn immer geplagt. Der Mann wollte Vergebung. Und, gut, ich ging hin, wenn man mich bittet, das ist ein Moslem, warum soll ich nicht hingehen? Und hat er gesagt, kannst du mich freimachen von dem Geist meiner Frau? Nee, habe ich gesagt, kann ich nicht. Warum kommst du dann zu mir? Eigentlich nicht, aber ich weiß einen, der es kann, Jesus Christus. Gut, los, bitte deinen Jesus, dass er mich frei macht. Nee, habe ich gesagt, so einfach geht das nicht. Du musst deine Sünde bekennen und du musst dein Leben ihm übergeben und dann kannst du Vergebung der Schuld und Frieden bekommen. Gut, ich bin bereit, meine Sünden zu bekennen. Und er fing an, seine Sünden zu bekennen. Ja, ich habe gesagt, will ich gar nicht wissen. Die musst du Gott sagen. Ja, ich weiß nicht, wie man mit Gott redet. Ja gut, dann knien wir nieder. Gut, bete. Ja, ich kann nicht beten, hat er gesagt. Gut, ich bete vor und du betest nach. Und dann haben wir die Sünden bekannt miteinander und haben das Loslösegebet gesprochen und das Glaubensgebet. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und dann stand er auf und sagte, La ilaha illallah Muhammad Rasulallah, das islamische Glaubensbekenntnis. Da habe ich es begriffen. Da sitzt ein Geist drin. Der Mann kann ja gar nicht sagen, was er will. Der ist besessen. Im Islam ist ein antichristlicher Geist drin. Das braucht Lösung. Wir müssen das neu lernen. Und ich könnte viele Geschichten erzählen. In einem Fall, wir hatten eine Versammlung mit der OM und wir haben manchmal Schulungen für die Leute von der OM. Und die jungen Leute, das war in Beirut, waren gar nicht begeistert von der Idee, dass der Islam eine kollektive Besessenheit ist. Sagt, nein, unsere Moslems sind's anders. Die geben uns Kaffee, das ist Freundschaft, die sind freundlich, das ist schön. Aber ich sagte, gut, geht, das macht nichts. Redet mit ihnen über Jesus, ihr werdet schon selber merken, wo er hinkommt. Plötzlich stand eine Dame auf, die saß hinter so einer Säule, gut gekleidet und sagte, warte, Augenblick, junge Leute, bevor ihr weggeht, der Redner hat recht, ich war Muslimin. Ich bin Christin geworden, in einer Baptistengemeinde. Ich wurde getauft, ich wurde aktives Mitglied, aber obwohl ich 12 Jahre Christin war, ich konnte nie sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Herr. Ich wollte das sagen, aber das kam nicht über meine Zunge war gebunden. Sie hat ihre Gebundenheit dem Gemeindeältesten gesagt und dem Pfarrer und die beteten für sie. Und dann sagte sie, und plötzlich eines Nachts kam zu mir eine Gestalt im Licht. Und in dem Licht sah ich war gebunden von oben bis unten mit rostigen Ketten. Und die Person streckte die Hand aus und die Ketten sprangen auf mit einmal. Und aus meiner Brust kam der Schrei raus, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist mein Herr. Sie sagte, 12 Jahre lang habe ich gebraucht, bis ich frei wurde. Obwohl ich schon getauft war und Christin war. 12 Jahre Gebundenheit. Deshalb, wenn Sie es verstehen, ist gut. Wenn Sie nicht verstehen, werden Sie es erfahren. Islam ist eine kollektive Gebundenheit. Das braucht Lösungsgnade. Wir kommen zur nächsten Schicht. Der Islam ist keine Religion im christlichen Sinne des Wortes, sondern ist ein Staat, ist eine Kultur, ist eine Kultur, eine Religionskultur, in der Staat und Religion eine Einheit sind. Das Ziel des Islams ist der Religionsstaat, das Reich Allahs auf dieser Erde. Also das geht nicht in die Köpfe der Europäer und der Christen hinein. Ich will es Ihnen besser erklären. Der Kalender der Moslems fängt nicht mit der Geburt Mohammeds an. Bei uns fängt der Kalender mit der Geburt Christi an, denn da ist das Neue hereingebrochen. Mohammed, das war ein normaler Mensch, wie alle Menschen, und das war ein Sünder, der hat seine Sünden bekannt, sogar im Koran. Deshalb fängt der Koran, der Kalender der Moslems, nicht mit der Geburt Mohammeds an. Auch nicht
mit den sogenannten Offenbarungen, die Mohammed meinte, empfangen zu haben. Auch nicht mit dem Beginn der islamischen Urgemeinde. Das ist noch nicht Islam. Auch nicht, als die Moslems verfolgt wurden und es Märtyrer gab und eine Verfolgung gegen den Islam aufbrach. Der Kalender der Moslem beginnt mit der Auswanderung der Moslems von Mekka nach Medina. Warum? In Medina wurde der Islam Staat. Dort wurde der Islam Macht. Dort kam es zur Machtergreifung. Alles andere war eine Vorbereitung zum eigentlichen Islam. Wir müssen das begreifen, im Islam geht es nicht um Wahrheit, sondern um Macht. Großmacht und viel List. Das ist das Thema des Islam. Ich kann es noch einmal anders erklären. Das Rückgrat des Islam ist die Scharia. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort schon mal gehört haben. Das ist der Name des islamischen Gesetzes. Das gesamte Leben ist geordnet, wie bei uns das Strafgesetz, das Handelsgesetz, die Religionsordnungen und so weiter. So hat der Islam sein Gesetz. Jeder Muslim sollte nach dem Koran sich dafür einsetzen, dass das islamische Gesetz durchgesetzt wird. Das geht aber nur, wenn es einen islamischen Staat gibt. Denn bei der ersten Diebstahl wird die rechte Hand abgehackt. Beim zweiten Diebstahl, größeren Diebstahl, der linke Fuß. Bei Ehebruch wird ausgepeitscht. Dieses Gesetz braucht eine durchführende Kraft, eine Exekutive. Deshalb kann der Islam gar nicht funktionieren, wenn er nicht einen Staat hat. Deshalb muss das Ziel des Islam der Staat, der Religionsstaat sein. Sehen Sie, es gibt einen deutschen Botschafter Hoffmann in Marokko, der in der Zwischenzeit abgelöst wurde, der Muslim geworden ist. Ein Reporter fragte ihn, aber wenn Sie nun Muslim sind, müssten Sie doch das Grundgesetz der Bundesrepublik ablehnen und die Scharia befürworten. Worauf er sagte, selbstverständlich, aber nicht jetzt. Jetzt ist noch nicht Zeit dafür. Die Mehrheit, die Machtergreifung ist noch nicht da. Er wurde in der Zwischenzeit abgelöst, aber nicht so ehrlich war er, dass er bekannte, Islam ist nur Islam, wenn er Macht hat. Und wir leben heute in der sogenannten Renaissance des Islam. Das heißt, seit 1973 im Yom Kippur-Krieg zwischen den arabischen Staaten und Israel, der Ölpreis ums Vierfache und später ums Acht- und Zwölffache erhöht wurde, sind im islamischen Staaten die ölfordernden Staaten reich geworden. Die Moslems schwimmen auf einer Welle von Öl. Heute kostet das Öl 18 mal so viel wie vor 1973. Das ist einer der Gründe, warum wir so viele Arbeitslose haben. Einer der Gründe. Nun haben die Moslems Geld und können ihre Ziele verwirklichen. Und sie haben drei große Richtungen, in der die Renaissance des Islam sich auswirkt. Erstens, in der Verteidigung des Islam gegen alle christlichen Einflüsse. In der Verteidigung des Islam, der islamischen Gesellschaft gegen christliche und kommunistische Einflüsse. Zweitens, in der Reformation des Islam, dass die Moslems bessere Moslem werden. Wir haben begriffen, die Moslems sind genauso oberflächliche Gläubige wie viele Christen und deshalb die Reformation des Islam, dass die Moslems rechte Moslems werden. Und drittens, in der Weltmission des Islams, dass die ganze Welt islamisch wird. Ein paar Stichworte. Missionare, Pfarrer, Schwestern bekommen keine Visen, um in ein islamisches Land zu gehen. Nur Facharbeiter, Ärzte, Touristen oder solche Leute. Heute ist das Zeitalter der Pioniermissionare zu Ende. Man braucht Facharbeitermissionare. Jeder ist gebraucht. Wer von ihnen nicht aufs Geld verdienen aus ist, sondern für Jesus sich einsetzen will, soll wissen, ein Fünftel der Weltbevölkerung kennt nichts vom heilen Christus. Ihr seid gerufen. Die Kirchen werden verfolgt. Die Konvertiten, die Moslems, die Christen werden getötet. Das ist die Verteidigung des Islams gegen christliche Einflüsse. Zweitens, Sie können heute in der Reformation des Islam die Lesungen des Korans 24 Stunden hören, Tag und Nacht. Die Luft ist voller Koran. In Schulen, in Universitäten, überall wird Koran gelehrt. Die langen Gewänder der Frauen sind nur ein Zeichen, dass nicht nur geistig, sondern auch kulturell das Bild geändert werden muss. Die Männer sollen Bärte haben. Sie kriegen sogar Taschengeld, wenn sie zahlen, wenn sie Bärte wachsen lassen als Studenten. Denn das ganze Bild der islamischen Gesellschaft soll verändert werden. Dann werden Prachtbauten aufgerichtet. Es gibt in den Ländern wie Kuwait und Saudi-Arabien, ich war jetzt gerade in Oman, Häuser mit goldenen Kuppeln, mit echt goldenen Säulen. Unwahrscheinlich wie tausend eine Nacht. Wenn man es nicht gesehen hat, glaubt man es nicht. Autobahnen, die sind glatter, so glatt wie Spiegel, nicht so wackelig wie bei uns in Deutschland. Sie haben Geld. Mit Geld kann man da alles machen. Und das Hauptziel allerdings ist die Einführung der Scharia in die islamischen Länder. Nur 6 bis 8 von den 50 islamischen Ländern haben die Scharia akzeptiert. Die Mehrheit der Moslems ist liberal und will die Scharia nicht. Es wäre falsch zu sagen, alle Moslems sind Fundamentalisten. Nur etwa 1/3 aller Moslems will die Scharia. 2/3 wollen sie nicht. Deshalb gibt es in jedem Land einen Kampf gegen die Scharia. Für oder dagegen. Jawohl, der Iran hat's und Pakistan hat's. Und Saudi-Arabien hat's und Katar und Libyen und Marokko. 6, 8, Sudan hat's auch. Aber die Mehrheit nicht. Syrien kämpfte mit der Armee gegen die Moslembrüder. Es gab 30.000 tote Moslembrüder, bloß weil sie für die Scharia kämpften. So könnten wir jetzt von Land zu Land weitergehen. In der Türkei geht im Augenblick der Kampf nur um die Scharia. Kommt der Erbakan in die Regierung oder kommt er nicht? Denn er will die Scharia einführen. Und man weiß nicht, ob es nicht zu einem Umsturz kommen wird. Oder in Algerien, wo die Toten wo immer wieder genannt werden, geht es ja nur um die Frage Scharia, Reformation des Islam. Kommt das Gesetz oder kommt es nicht? Das Militär weiß. In der Minute, wenn die Scharia kommt, hört die Demokratie auf. Dort gibt es keine Demokratie, das ist dann eine Theokratie. Und deshalb haben sie eine Militärregierung gemacht und kämpfen seit 3 Jahren einen blutigen Kampf. Nur um die Frage Scharia ja oder Scharia nein. So könnte man weitergehen und zeigen, wie die Reformation des Islam sich auswirkt. Und dann die Weltmission des Islam. Mit Öl. Mit Geld. Wir haben in Deutschland 27 Großfirmen, die vom Ölgeld unterwandert sind. 14% von Daimler-Benz gehören Kuwait. 54% vom Stammwerk Krupp gehört Iran. Höchst Bayer hat 24% an die Ölländer abtreten müssen. Wir sind viel mehr schon im Einfluss des Islams, als uns bewusst ist. Dann gibt es so eine ganz komische Geschichte, dass die Regierungen mehr Geld ausgeben, als sie haben. Ich kann ja noch verstehen, wenn es um Millionen geht, aber ich verstehe nicht mehr so richtig, wenn es um Milliarden geht. Und wenn es dann um Hunderte von Milliarden geht, also ich habe einfach kein Vorstellungsvermögen, was das heißt. Die Zahl ja, aber wer zahlt denn das Geld? Irgendjemand muss doch diese Schulden zahlen. Denn da gibt es doch den Schuldendienst, die Zinsen. Das sind die Banken und die Ölländer. Die saugen die Länder aus. Heute sind die Länder der dritten Welt nicht mehr in der Lage, die Zinsen zu zahlen, die sie an die Ölländer liefern müssen. Deshalb sind sie absolut in den Händen der Ölländer und müssen in den Vereinigten Nationen genau stimmen, wie die Ölländer kommandieren. einer der Stellvertreter des Generalsekretärs der Vereinigten Nationen ist der Bruder von King Fahd von Saudi-Arabien. Es geht um Macht in der Weltmission, nicht um Wahrheit. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, lassen Sie sich zeigen nachher am Büchertisch. Es gibt da verschiedene Bücher, die Ihnen die Details ganz konkret mitteilen. Es geht vor allem um die arabische Sprache. Im zweiten deutschen Fernsehen kam kürzlich, dass 40 türkische Jugendliche unter 14 Jahren den Koran in Arabisch fehlerlos aufsagen konnten. Wer von Ihnen, darf ich mal was fragen? Wer von Ihnen kann ein Evangelium auswendig sagen? Bitte, haben Sie keine, genieren Sie sich nicht. Das ist eine gute Gemeinde. Wer kann ein Evangelium auswendig? Sehen Sie, Sie wissen viel, Sie denken viel, aber Sie wissen wenig. Wir denken viel, machen Bibelarbeit, aber wir lernen wenig auswendig. Moslems lernen viel auswendig, aber es denkt nicht. Von daher haben sie unwahrscheinlich viel Wissensstoff. Sie lernen den Koran auswendig, aber sind sich nicht bewusst, was sie wissen. Heute wird der Koran in Afrika, in Asien, in Deutschland, in Amerika eingepaukt. Es sind Hunderte und Tausende, die den Koran auswendig lernen. Das sind wandelnde Korans nachher. Der Geist des Koran ist in ihnen. Es wird in den muslimischen Büchern offen geschrieben, du musst dich bemühen, ein christliches Mädchen zu heiraten, denn das christliche Mädchen wird dich nachher nicht betrügen in der Ehe, weil es ist ein christliches Mädchen, die sind sauber und sie wird den Haushalt gut führen, sie hat einen dienenden Geist und sie wird die Kinder nicht verlassen, wenn du sie schlägst, sie ist eine gute Mutter. Deshalb, wenn du mehrere Frauen hast, hab mindestens eine davon als eine christliche Frau. Sie muss nicht unbedingt Muslimin werden, aber sie muss gehorchen. Muslims versuchen mit aller List und Schleue und Gewalt christliche Mädchen zu heiraten. Die guten armen Dinger wissen nicht, was dahinter steht. Das ist, da wir haben Ihnen ein Buch mitgebracht, die Stellung der Frau im Islam. Nehmen Sie das und lesen Sie das, damit Sie objektiv erfahren, was das alles heißt. Es gibt einen letzten Punkt, den ich in dem Zusammenhang sagen will. Die nächste Schicht, und das ist meines Erachtens einer der größten Probleme. Moslems vermehren sich schneller als Christen. Ganz einfach, weil sie mehr Kinder haben. Sie können vier Frauen haben. Und es ist ein rechtfertigendes Werk zur Vergebung der Sünden, wenn ein Mann und eine Frau vielen Söhnen das Leben gibt. Wenn ein Mädchen geboren wird, nicht, dann heißt es Haram, das ist verboten. Aber wenn Söhne geboren werden, dann gibt das Vergebung der Sünden. So wie der Koran auswendig lernen Vergebung der Sünden für 40 Glieder der Familie bedeutet, so bedeutet es, viele Söhne zu haben, viel Vergebung zu bekommen. Ja, deshalb wollen die natürlich alle in den Himmel und vielen Söhnen das Leben geben. Da gibt es keine Familienplanung. Im Gegenteil, die lachen. Deshalb waren die islamischen Länder bei der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo letztes Jahr und bei der Weltfrauenkonferenz im vergangenen Jahr absolut dagegen, dass eine Geburtenregelung eingeführt wird, eine Familienplanung. Das widerspricht dem Islam. Interessant, dass die katholische Kirche sich an diesem Punkt mit dem Islam verbündet hat und dagegen stimmte. Man sollte das erkennen, um zu begreifen, dass der Islam schneller wächst als jede andere Religion. Wohlgemerkt, die christlichen Religionen haben mehr Stoßkraft, haben mehr Missionskraft, haben mehr Opfer. Und was wir im Augenblick in China sehen und in Indonesien und in Westafrika, ist ein wunderbarer Vorstoß des Evangeliums, ist eine Erweckung. Und man kann nur Gott loben und preisen darüber, was dort geschieht. Aber all das zusammengenommen wiegt nicht auf, was stillschweigend in der Welt des Islams geschieht. Nämlich, dass es viele Familien gibt mit 6, mit 8, mit 10, mit 12, mit mehr Kindern. Während christliche Familien 1, 2, 3, 4 Kinder haben und dann sind sie schon asozial. Dann kriegen sie schon keine Wohnung mehr, wenn sie eine Mietwohnung suchen. Und dann fängt es bei den Moslems erst an. Sehen Sie, die Moslems verdoppeln sich im Augenblick in 27 Jahren. Und die Christen verdoppeln sich in 54 Jahren. Prägen Sie sich die Zahl ein. Es gibt verschiedene Enzyklopädien, verschiedene Statistiken von den Vereinigten Nationen und Asien, Yearbook und was immer Sie wollen. Wir haben zwei Sekretärinnen 2 Jahre lang an die Computer gesetzt und die Computer mit allen Daten gefüttert, die man irgendwie erreichen konnte, von 1900 bis voraussichtlich auch 2000. Da haben wir rausgekriegt, dass alle Statistiken lügen. Es gibt keine Statistik, die mit der anderen übereinstimmt. Es gibt eine Maximum- und eine Minimumzahl und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Und die Maximumzahl für den Islam heißt, am schnellsten verdoppelt sich der Islam alle 23 Jahre. So sagen die, die also zu optimistisch sind. Während die Pessimisten sagen, nein, er verdoppelt sich alle 30 Jahre. Jetzt nehmen Sie die Mitte, dann haben Sie die Realität. Das sind alle 27 Jahre. Im Augenblick gibt es 1,2 Milliarden Moslems auf der Erde. Wenn nicht Jesus vorher kommt, gibt es in 27 Jahren 2,4 Milliarden. Christen gibt es im Augenblick 1,8 Milliarden. Die verdoppeln sich in 54 Jahren. Das heißt, nur halb so schnell wie der Islam. Das bedeutet, in 50 Jahren gibt es mehr Moslems auf der Erde als Christen. Regt uns das auf? Oder lässt uns das gleichgültig? Was ist die Antwort? Ja, eins würde ich sagen, wir sollten nicht die Familienplanung besonders auf die christliche Familie anwenden. Denn dann gibt es immer weniger gläubige Menschen, während die anderen sich nicht drum kümmern. Ich möchte Mut machen zur kinderreichen Familie, wo die Möglichkeiten und der Glaube vorhanden ist. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist Mission oder Tod. Wenn die Gemeinde Jesu Christi nicht aufwacht, wird eine oder zwei Generationen später gesagt werden, warum haben unsere Väter die Realität nicht erkannt und haben einfach zugeschaut, wie sie von der Welle des Islam überrollt werden. Lassen Sie mich etwas konkreter sagen, was das heißt. Beispielsweise Ägypten. Ägypten hat 60 Millionen Einwohner. Jedes Jahr kommen 1,6 Millionen dazu. Das bedeutet, dass alle sieben Monate 1 Million Menschen dazu geboren wird. In Kairo, einer Stadt mit 12 bis 15 Millionen Einwohnern, leben 2,5 Millionen im Gräberfeld der Mameluken. Ohne Kanalisation, ohne fließend Wasser, ohne elektrisches Licht. Die Kanalisation von Kairo ist für 3 Millionen ausgelegt, aber dort wohnen jetzt 15 Millionen. Wenn dort ein Regen kommt, kommt alles rauf. Das kann man gar nicht aussprechen, was das bedeutet. Mubarak müsste jedes Jahr für 1,5 Millionen Menschen Häuser, Schulen, Krankenhäuser bauen. Das kann er nicht. Deshalb ist das Elend mit Händen zu greifen. Deshalb gibt es die Unruhen. Oder die Türkei, die ist uns am nächsten, hat genauso 60 Millionen Einwohner. Die hat nicht so ein hohes Verdopplungssoll wie Ägypten. Dort gibt es nur etwa 1,4 Millionen Türken jedes Jahr mehr. Aber das bedeutet, dass die Türkei sich in 28 Jahren verdoppelt. Verstehen Sie? In einer Generation gibt es über 100 Millionen Türken. Und wer von ihnen in die Türkei schon gefahren ist, sieht vor den Arbeitsämtern und Arbeitsvermittlungsämtern und der deutschen Botschaft Schlangen, die sie in eiserne Gitter hineinzwängen, damit es keinen Sturm gibt. Denn alle wohnen doch in das Wunderland Deutschland. Und einer sagte zu mir, ja, ich will auch nach Deutschland unter allen Umständen. Ja, warum denn? Ja, dort bekommt man 2 Gehälter, ohne dass man arbeitet. Nee, habe ich gesagt, bei uns bekommt niemand 2 Gehälter, ohne zu arbeiten. Doch, hat er gesagt. Wenn man ein halbes Jahr gearbeitet hat und wird arbeitslos, kriegt man eine Arbeitsunterstützung oder Sozialhilfe, ohne dass man arbeitet, und Kindergeld. Und das Kindergeld ist höher, als was er in der Türkei Lohn bekommt. Ich will nach Deutschland. So eine Chance kriege ich nie wieder in meinem ganzen Leben. Das wird ganz anders gesehen von außerhalb als von innerhalb. Wenn aber nun in einer Generation die Türkei das größte Land in der EG würde, in der Europäischen Union, was würde die Konsequenz sein, wenn die Türken in jedes Land gehen und arbeiten und wohnen könnten, wo sie wollten? Wir müssten das reiflich überlegen und die Konsequenzen daraus ziehen. Aber das ist noch nahe. Lassen Sie uns noch in die ernsteren Probleme gehen. Bangladesch oder Indien oder Pakistan. In Indien und in Pakistan, in Bangladesch leben jeweils 110 bis 120 Millionen Moslems. Vielleicht haben Sie von Pakistan schon gehört, über diese entsetzlichen Katastrophen, die es dort gibt. Manchmal kommen die Winde herunter vom Himalaya gebraust und reißen die Schiffe um, oder kommen große Taifuns den Golf von Bengalen heraufgerast und bringen 10-12 Meter hohe Wellen, dass ganze Dörfer, ganze Städte überflutet werden, bis zu 100.000 Tote innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden. Fürchterliche Dinge gibt es in diesem entsetzlich armen Land. Und wir haben verschiedene Dienste dort mit Einheimischen. Und wenn wir dorthin kommen, dann kriegen wir einen Schock. Und wenn wir sie fragen, sag mal, wie habt ihr denn die letzte Katastrophe bewältigt? Dann fragen sie, welche Katastrophe? Ach so, die. Ach ja, das war schon schrecklich. Das ist so lethargisch. Bis ich begriffen habe, wenn 100.000 umkommen, braucht es 10 Tage, bis die Mütter die Zahl ersetzt haben. Das kann man beinahe nicht aussprechen. Aber verstehen Sie, die Bevölkerungsexplosion in den dritten Ländern geht viel schneller und größer vor sich, als wir wissen. Wir kommen gerade von Indien zurück und standen vor der Bevölkerungsuhr in Delhi, so eine große Digitaluhr. Da macht es jedes Mal tick, wenn ein Mensch nicht geboren, sondern nach Abzug der Sterberate dazu geboren wird, wenn sich die Zahl erhöht. Die Zahl steht im Augenblick auf 932 Millionen für Indien. Jedes Jahr kommen 20 bis 23 Millionen dazu. Ja, wo geht denn das hin? Das Asylantenproblem, das wir jetzt in Deutschland haben, ist nur ein Vorbote für viel größere Probleme. Es geht nicht um republikanische Ideen, das ist nicht die Frage. Es geht um Mission. Einer der führenden Köpfe der Mission von einem bekannten Missionswerk, Pastor Rieger, schrieb ein Buch, Mission oder Tod. Ich habe lange Zeit gesagt, nein, das ist Übertreibung, das ist schwarz-weiß gemalt. Ich sage es nicht mehr. Wenn die Gemeinde Jesu Christi heute nicht eine missionarische Gemeinde wird und Gebetskraft hat und Stoßkraft hat, wird sie von einer Welle des Islam überflutet werden, ob sie will oder nicht, ob sie es weiß oder nicht. Was wir im Augenblick haben, sind nur die Vorboten von viel größeren Völkerstürmen, einfach wegen dieser Überbevölkerung. Die wissen nicht mehr, wo sie hin sollen mit den Menschen. Und die denken alle, dass bei uns das Geld und Gold auf der Straße liegt. Und von daher müssen wir umgekehrt in die Länder hinein und ihren Sinn ändern mit dem Evangelium und ihnen helfen, dass sie begreifen, dass Jesus uns in die Verantwortung nimmt und das Leben nicht Lust und Liebe heißt, sondern Opfer und Dienen und Selbstverleugnung und dass ein neuer Geist hineinkommt, wenn wir diesen Weitblick nicht haben, werden wir sehr ernüchtert sehen, wie diese Völker an unsere Tür klopfen. Lassen Sie mich mit einem Beispiel schließen. Und zwar in Hamburg am Jungfernstieg. Also das ist so die vornehme Straße wie die Königsstraße in Stuttgart. War ein Reporter vom Evangeliumsrundfunk von Wetzlar. Und der hat also alle Leute angehalten und versucht, sie ins Mikrofon reden zu lassen. Und er kriegte einen Türken vors Mikrofon. Und dann fragte er ihn, sagen Sie mal, wie lange sind Sie denn schon in Deutschland? 13 Jahre, sagt er. Was? 13 Jahre in Deutschland? Dann gefällt es Ihnen also in Deutschland? Nee, hat er gesagt. Immer grau, immer Regen. Und die Gesichter der Deutschen, die sind immer so. Wenn die könnten, würden sie uns alle in die Alster hineinschieben. Die wollen uns doch nicht haben. Ja, warum gehen sie dann nicht in die Türkei zurück? Ja, hat er gesagt, in der Ecke, wo ich lebe, da schießt's oft. Das ist gefährlich. Und keine Sozialversicherung, kein Arbeitslosengeld, kein Kindergeld. Aha, sagte der Reporter, das heißt also, in Deutschland gibt es doch noch etwas, was sich lohnt. Natürlich, es gibt eine soziale Gerechtigkeit, das ist nicht schlecht. Worauf der Reporter zu ihm sagt, ja, wenn Sie schon 13 Jahre hier sind in Hamburg, dann haben Sie sicher viele Freunde. Ich? Freunde? Unter den Deutschen? Nee, hat er gesagt, mich will keiner haben. Worauf der Reporter weiter sagte, aber hier gibt es Christen und die Christen sind anders. Worauf der Türke sagte, in Hamburg gibt es Christen? Ich habe noch keinen Christen in Hamburg gesehen. Was, sagt der Reporter, sind alles Christen? Worauf der Türke sagte, aber mit mir hat noch keiner über Christus geredet. Wenn das Christen wären, würden sie doch über das reden, was ihnen das Wichtigste ist. Ich freue mich, dass das in Metzingen anders ist. Da redet man mit den Türken über Jesus. Wenn Jesus das Wichtigste ist. Das ist die Frage an uns. Und das ist das Ziel des Vortrags, die Herausforderung des Islam. Nicht nur Verteidigung, nicht nur Geisterunterscheidung, sondern Überleben. Denn Jesus hat auch die Sünden der Moslems getragen. Aber keiner sagt es ihnen. Vielleicht lehnen sie das sogar ab. Mit Willen, aber keiner betet für sie. Und deshalb, weil sie eine betende Gemeinde sind, möchte ich sie ermutigen, schließen sie die Moslems und die Gastarbeiter in ihre Fürbitte ein. Und wenn sie nicht wissen, wie sie mit ihnen reden sollen, weil sie Türkisch oder Arabisch oder Urdu oder Chinesisch oder weiß ich, wie sie reden, wir sind bereit, ihnen zu helfen. Sie finden hinten einen Büchertisch, wo Sie heute etwas geschenkt bekommen. Das gehört auch noch zum Vortrag. Wo Sie türkische Schriften bekommen, die Sie einem Türken weitergeben können. Vielleicht sagen Sie, aber ich verstehe nicht, was draufsteht. Ja Mensch, das ist doch deine Chance. Du kannst dem Türken sagen, guck mal, da habe ich was. Ich weiß nicht, was das heißt. Kannst du mir das übersetzen? Kannst du mir sagen, was drin steht? Wenn dir es gefällt, kriegst du mehr. Wenn dir es nicht gefällt, wirf es weg. Man muss nicht immer alles verstehen. Sie können so viel türkische Schriften mitnehmen, wie Sie wollen. wenn sie an Türken weitergeben. Oder wenn sie Araber kennen, haben wir ihnen arabische Schriften mitgebracht. Oder wenn sie englischsprachige Muslims haben, haben wir ihnen Englisch mitgebracht. Ich hörte, dass einige von Pakistan reden, wo es Urdu gibt. Wir haben ihnen Urdu-Schriften mitgebracht. Und sollte es hier Chinesen geben, haben wir ihnen sogar noch Chinesisch mitgebracht. Es geht darum, wer missionieren will und nicht weiß, wie er missionieren soll, hat keine Ausrede mehr. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, über unseren Schatten zu springen. Denn sie, die Muslimbrüder, das ist also die innere Truppe der Muslims, die hat auch einen Missionsbefehl, die Welt mit der Waffe für den Islam zu erobern. Was sagte Hassan al-Banna, der Begründer der Muslimbrüder? Erst dann ist ein Muslim, wenn er die innere Hemmung überwindet und bereit ist, die Feinde des Islam zu töten. Nicht alle Muslims sagen das, nur die Fundamentalisten. Bei Jesus ist das anders. Bei Jesus heißt, nur der ist ein Christ, der seine innere Hemmung und sein Genieren und seine Scheu überwindet und auf den anderen zugeht und sagt, Jesus liebt dich. Jesus hat auch dich gerettet, ob du weißt oder nicht weißt, ob du willst oder nicht willst. Wenn Sie das lernen wollen, sind wir gerne bereit, Ihnen zu helfen, mit Moslems zu reden. Sie können mitnehmen, so viel Sie wollen, wenn Sie bloß zum Moslem gehen. Und sei es ins Haus oder sei es im Geschäft oder in der Schule. Und wenn Sie nicht wissen, wo ein Moslem ist, wissen Sie, was Sie dann machen können? Beten Sie, dass der Herr Ihnen Kontakte gibt. Beten Sie, dass der Herr Ihnen Kontakte gibt mit Moslems. Aber ich sage Ihnen, das ist ein gefährliches Gebet, denn der Herr gibt Ihnen dann Kontakte. Und dann beten Sie, dass der Herr Ihnen das rechte Wort schickt. Es geht darum, dass die christliche Gemeinde heute nicht ein Salzfass ist. Wissen Sie, in einem Salzfass ist das Salz beieinander und das Salzfass ist zu. Das Salz ist ja nicht dazu, dass es im Salzfass bleibt. Das Salz soll in die Suppe kommen. Wenn das Salz nicht in die Suppe kommt, nützt das ganze Salz nichts. Deshalb dürfen wir nicht nur Gemeinschaft sein, die zusammenkommt und zu Jesu Füßen sitzen will. Jesus sagt nicht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, deshalb sitzt. Er hat gesagt, deshalb geht, deshalb lauft zum Muslim oder zu dem er geschickt wird. Wer also einen inneren Ruf hat zur Mission, sei bereit, es hier zu tun oder hinauszugehen. Es werden heute so viele junge Leute gebraucht. Die Frage ist nur, ob eine klare Berufung von Jesus da ist. Ich will noch mal schließen mit dem Wort, das wir zuerst gesagt haben, mit dem wir angefangen haben. Sie verstehen jetzt vielleicht besser die Bedeutung im Blick auf den Islam aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, wo im letzten Vers, Vers 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das Leben nicht und wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.